Du, ja, tränkst uns im Wasserbad des Wortes, reinigst du uns, machst du uns frei von allen falschen Konzepten, von allen Vorstellungen, die nur Sackgassen sind, und du zeigst uns, dass du selber, du allein der Weg und die Wahrheit und das Leben bist und dass du uns die Wahrheit erkennen lässt, und die Wahrheit ist es, die uns frei macht. Danach dürsten wir. Nach dieser Freiheit, die wir immer wieder neu, auch heute Morgen hier schmecken dürfen, unabhängig von dem, was wir geleistet haben, unabhängig von dem, was im letzten Jahr war, ob wir zufrieden mit uns sind oder nicht, ob wir gescheitert sind oder meinten, wir wären vielleicht sogar ein bisschen besser als andere, hätten es besser gepackt. Aber wir wissen, wie kurz solche Gedanken sind, wie kurzfristig sie dann zu Ende sind. Aber in dir haben wir alles. Sprich du zu uns. Öffne die Augen unseres Herzens heute Morgen. Halleluja. Amen. Ihr Geliebten des Herrn, ihr Gesegneten und Auserwählten, das gilt natürlich nur für diejenigen, die sich richtig angestrengt haben und die gute Vorsätze und die nicht 50 Jahre lang in der Schule sitzen bleiben, weil sie immer noch nicht ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ist das nicht gut, dass es nicht so ist? Ihr Lieben, der Titel, das Thema heute Morgen ist provokant. Der entscheidende Schritt. Ich hoffe, dass ihr leicht unruhig werdet, aber ihr werdet im Laufe des Gottesdienstes merken, du darfst es gerne lassen. Halleluja. Siehst du, er will nicht mitmachen, gell? Hat er auch recht. Aber dieser Titel, dieses Thema ist aus einem Büchlein, das ich immer wieder gerne lese von einem Mann, den ich sehr schätze, Hans-Joachim Eckstein. Du liebst mich, also bin ich. Das sind so Meditationen und Gebete, ich kann sie euch nur empfehlen, Gedankengebete, Meditationen. Und Hans-Joachim Eckstein spielt in unserem Leben eine ziemlich große Rolle. Ich bin ihm nie persönlich begegnet, aber die Gertrud saß zu seinen Füßen in der 11. Klasse oder 12. 13. In der 13. Klasse, da war er hier in Königsfeld als Theologiestudent mit dem Eckstein-Team. Und war im Religionsunterricht und hat die mit dem, was er sagte, irgendwo ein Stück richtig gefangen genommen. Und einer aus dem Eckstein-Team, Winfried, ist unser Trauzeuge. Den haben wir dann irgendwann in Freiburg auch an der PH getroffen. Und als wir dann geheiratet haben, damit wir die Wohnung in der Yorkstraße kriegen konnten, die kriegten nur Verheiratete damals, da war er unser Trauzeuge. Und ich weiß noch, wie wir abends dann, wir sind nach der Trauung dort in Freiburg, im Standesamt, 11 Uhr war es, sind wir noch in die Vorlesung gegangen. Abends haben wir Kartoffelsalat gegessen, sind dann rausgegangen. Und dann ist er auf eine, kann ich mich noch richtig dran erinnern, auf so eine Laterne hochgeklettert, die hatte so einen Bogen. Und durch die Erschütterung ist die ausgegangen und da haben wir alle Reis aufgenommen. Das ist so das, woran ich mich besonders dran erinnern kann. Also Eckstein-Team. Und Eckstein war dann auch beim Haus meines Vaters. Mein Vater ist durch ihn, oder in der Wohnung, durch ihn zum Glauben gekommen. Und ich habe seinen Weg verfolgt. Er ist dann Professor geworden für Neues Testament erstmal in Heidelberg, dann in Tübingen. Und er hat eine ganz super Gabe, komplizierte, theologische, spirituelle, geistliche Wahrheiten so ganz prägnant auf den Punkt zu bringen. Und ich habe dieses Büchlein vor kurzem mal wieder aus dem Regal gezogen und habe es durchblättert und habe ein paar Sachen gefunden, die haben mir richtig gut getan. Und ich habe mich entschieden, oder wir haben uns entschieden, haben gesagt, ich lese das mal vor. Der entscheidende Schritt, dieses Kapitel aus diesem Büchlein, Du liebst mich, also bin ich, aus dem Buch von Hans-Joachim Eckstein, du liebst ihn, also bin ich. Inzwischen ist er emeritiert, reist rum. Er ist bei den Fackelträgern zum Glauben gekommen. Major Ian Thomas, mag einige, die schon ein bisschen älter sind, noch kennen. Toller Mann. So richtig satte, gute Heiligungsbewegung, aber ohne jede Gesetzlichkeit. Richtig die Gnade und die Kraft Gottes, die allein fähig ist, aus Sündern Heilige zu machen. Das können wir nämlich selber nicht. In uns. Also Hans-Joachim Eckstein, er hat vor kurzem dann das Bundesverdienstkreuz bekommen für seine Dinge, die er getan hat, Brücken bauen zwischen verschiedenen Konfessionen und geistlichen Lagern und besonders auch Menschen zu helfen, die durch eine verkorkste Religiosität, durch eine schwarze Religiosität, die es immer wieder Land auf Land abgibt, regelrecht verkrüppelt worden sind, von ihrer Kindheit an. Und hat ihnen gezeigt, dass das Evangelium wirklich ein Evangelium ist. Ich bin Gott sehr dankbar für ihn. Der entscheidende Schritt. Wie ist es möglich, Herr, dass ich seit Jahren versucht habe, unabhängig von dir für dich zu leben, anstatt zu verstehen, dass du selbst durch mich leben willst? Wie konnte ich dich immer wieder um Kraft bitten, wenn du selbst als meine Stärke bei mir bist? Wie um Liebe, wenn du selbst als die Liebe in mir wohnst? Wie oft habe ich dir in dieser Zeit Versprechen gegeben, die ich dann doch nicht eingelöst habe? Unzählige Male habe ich mir vorgenommen, mich endgültig zu ändern. Endlich ganz neu und ganz anders anzufangen. So lange, bis ich selbst nicht mehr daran glauben konnte. Immer wieder versuchte ich, bei geeigneten Anlässen aufzutanken, um in meinem Alltag mit dem nötigen Schwung bestehen zu können. Aber meine Vorräte gingen mir oft schon aus, bevor ich wieder richtig zu Hause war. Ich merkte wohl, dass sich der Glaube nicht speichern und das Leben nicht konservieren lässt. Jedoch zog ich daraus die falschen Schlüsse. Ich verzweifelte abwechselnd an dir, an meinem Glauben und mir selbst. Aber ich zweifelte zu wenig an der Art, wie ich meinen Glauben lebte. Ich kam nicht auf den Gedanken, dass ich vielleicht mit dem richtigen Glauben an den wahren Gott glaubte, aber eben auf falsche Weise. Ich dachte, du wärst mir mit deinem Kreuz und deiner Auferstehung viele entscheidende Schritte entgegengekommen, bis auf den einen, den ich allein und ohne dich zu gehen hätte. Ich fühlte mich verpflichtet, auch etwas von mir aus für dich zu tun, nachdem du schon so viel für mich getan hattest. Aber je mehr ich mich anstrengte, desto verkrampfter und verzweifelter wurde ich. Zwar bat ich dich stets um deine Unterstützung, aber letztlich suchte ich das Entscheidende doch bei mir. Jetzt erkenne ich, dass gerade das mein Fehler war, dass ich von mir etwas erwartete, das du gar nicht von mir gefordert hattest. Dass ich etwas erkämpfen wollte, was ich in dir schon längst hatte. Du bist mir nicht nur 9 oder auch 99 Schritte entgegengekommen, sodass jetzt alles an meinem einen eigenen Schritt läge. Sondern du bist alle 10 oder 100 Schritte auf mich zugekommen, damit ich nun jeden Schritt, den ich zu gehen habe, mit dir und durch dich gehen kann. So will ich dir von nun an nichts mehr versprechen, aber möglichst viel erlauben. Ich möchte dich nicht mehr nur für meine Geschichte beanspruchen, sondern mich für deine Geschichte mit dieser Welt und mit mir öffnen. Ich werde dich weniger um Dinge bitten, aber dir für viel mehr danken. Danken dafür, dass es keine Situation geben wird, in der du nicht bei mir sein wirst. Danken dafür, dass du selbst mit deiner Gnade und Treue mir alles das bist, was ich brauche, um nach deinem Willen zu leben. Jetzt bin ich mein Leben nicht mehr leid, sondern auf dein Leben gespannt. Ich brauche nicht mehr an mir zu verzweifeln, sondern kann auf dich hoffen. Ich habe erkannt, dass nicht ich den Glauben trage, sondern der Glaube mich trägt. Alle deine Worte werden für mich plötzlich zu Verheißungen, weil ja auch deine Aufforderungen von dem sprechen, was du selbst durch mich tun willst. Ich bin befreit davon, ständig meinen eigenen geistlichen Puls zu fühlen, weil ich weiß, dass dein Herz wirklich für uns Menschen und damit auch für mich schlägt. Nicht, dass ich bei mir selbst etwas Entscheidendes geändert hätte und ich plötzlich stark wäre, wo ich vorher schwach war. Nein, neu ist nur, dass ich anfange zu verstehen, was ich in dir gefunden habe. Ich brauche weder etwas Neues noch etwas anderes, als ich schon lange habe, aber das brauche ich wirklich, nämlich dich. Und dies ist auch das Befreiende und Beglückende an meiner neuen Erkenntnis, dass es in meinem Glauben auf dich ankommt und um dich geht. Wie ich mich kenne, werde ich das immer wieder vergessen. Aber du vergisst es nicht. Und wie ich dich kenne, wirst du mir in deiner unendlichen Geduld dann wieder die Augen öffnen, um mich zu dir zurückzuholen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Eines aber wird mir noch lange unfassbar bleiben. Wie ist es möglich, Herr, dass du immer noch und trotz allem an mir festhältst? Jetzt drängt es ein, fast eine Runde zu machen, da noch ein bisschen drüber nachsinnen. Ich habe den Text übrigens, der ist in den Predigtunterlagen, ihr könnt ihn euch ausdrucken oder könnt nachher sagen, hier zum Thomas druckt es mir hinten aus, könnt ihr machen. Ich persönlich bin diesen Menschen, die Gott gesetzt hat, um uns die Wahrheit in ihrer ganzen befreienden Dimension auf eine ausgewogene und geprüfte Art und Weise, dazu ist ja ein Theologe da, wenn er seine Arbeit gut macht, und es gibt viele oder einige zumindest, die sie wirklich gut machen, die ein brennendes Herz haben, das Gottesvolk zu dem wird, wozu Jesus gekommen ist, wovon Gott träumt. Wir haben es von der Braut gehört, wir haben es in der Jahreslosung, alles bei euch geschehe in der Liebe. Oh Mann, das hört sich so schön an, aber dann, wenn du mitten im Gemeindealltag bist, wenn du mit dem Konflikt bist in deiner Ehe oder in deiner Family oder in deinem Beruf, wie auch immer, dann jagt man zwar der Liebe nach, aber sie entwischt einem dauernd. So sieht es aus der Perspektive der persönlichen Erfahrung aus. Und da muss es doch Erlösung geben. Da muss es doch etwas geben, wo wir nicht mehr scheitern und verzweifelt sind. Und ich finde diese Aussagen so steil und so klar, dass ich einen Theologen brauche, ich selber jedenfalls, und dankbar bin für solche Leute, auch Wolfram Kopfermann oder Tim Keller oder wie sie alle heißen, die auch kritische Theologen sind, die nicht auf jede Sache aufspringen und sagen, wow, das ist es, das ist die neue Richtung, die müssen wir gehen, das ist der neue Schritt, der entscheidende Schritt, den wir gehen müssen, um Erweckung zu haben, um das und das zu haben, sondern die hören auf Gottes Wort, das ist ihre Aufgabe, und die das prüfen und die das dann auch leben, verinnerlichen und leben. So wie Hans Joachim, ihr könnt übrigens auf seinen YouTube-Kanal gehen, da sind viele Follower und tolle Predigten und Andachten und so weiter. Ich kann euch nur einladen, Gott zu erlauben, unser Denken zu erneuern, und wir spüren das hier. Das Erste, was mir hier so wichtig ist, ist herauszufinden, dass ich nicht der einzige Idiot bin. Das tut so gut, gell? Das ist ja so der Trick des Teufels. Du bist der Einzige, sag's nur ja nicht öffentlich, der mit diesen Problemen, die hier beschrieben sind, mit dieser Verzweiflung, von der er redet, mit diesem an Gott zweifeln, darf man das als Christ? Ja, das tut man, es tut mir leid. Am Glauben verzweifeln, auch das erleben wir in Situationen, wo vielleicht in einer Krankheit oder sonst etwas es nicht so läuft, wie es manchmal so einfach von vorne hier gesagt wird, aber wir mittendrin sind in der Anfechtung. Und dann ist plötzlich alles dunkel. Und dann kommt etwas hoch, ganz tief sitzt es drin. Und inzwischen habe ich entdeckt, wer das ist. Das ist mein altes religiöses Ego, mein alter religiöser frommer Mensch. Und er sagt, ja, du musst noch mehr, es wird klappen, wenn ich mehr bete, wenn ich mehr faste, wenn ich mir vorsetze hier, dann werde ich das hinkriegen. Okay, mit 30 ist das noch verständlich. Aber wenn du dann 70 bist oder 73, wie ich bald, dann weißt du, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg. Der Weg führt in die Verzweiflung. Der Weg führt in Scheitern. Und dann herauszufinden, dass es prominenten Menschen in der Geschichte des Neuen Testamentes, in der Geschichte des Neuen Bundes auch so gegangen ist. Der erste, der davon sehr ausführlich und sehr prägnant schreibt, ist der Paulus im Römer 7. Zwar geht er von einer Hypothese aus, er sagte, wie sein Leben wäre als Christ ohne den Heiligen Geist, ohne den Blick auf Jesus, ohne die Gnade, ohne das, was Gott selber alleine in uns, wie er ja auch sagt, tun kann. Nämlich, wenn ich versuche, in eigener Kraft so zu leben, dass Gott doch endlich nun an mir gefallen hat und dass ich gelingen habe und dass es flutscht und so weiter und so weiter. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem elenden Körper, von diesem elenden Gefangensein in meiner Leiblichkeit, in meiner Endlichkeit, in meiner Ichhaftigkeit? Und dann kommt der Ausspruch, und den hat jemand, der hat das gar nicht ausgehalten, wahrscheinlich einer der Lektoren dann, die es ja auch gegeben hat, der schreibt das, es ist geschehen, es ist vollbracht, und dann kommt der Römer 8. Und dann gibt es keine Verdammnis mehr. Es ist alles bezahlt. Was haben wir gesungen von? Gott ist größer. Gott ist mächtiger. Das ist das, was wir brauchen, was wir hören müssen und hören dürfen. Wie das tägliche Brot, wie die tägliche Speise, dreimal ist am besten. Im richtigen Verhältnis Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Aber die richtigen bitte. Täglich, mehrmals. Ich brauche sowas täglich, mehrmals. Ich bin so dumm. Ich bin so hier. Ich habe das ja alles gepredigt. Ich predige das seit Anfang an. Es hat mich seit Anfang an begeistert. Watchman Nee damals in den 70ern und all die anderen Leute, die da wirklich selber, aber auch Watchman Nee, prominenter Vertreter, verzweifelt. Der kam an einen Punkt. Immer wurde ihm gesagt, ach, du musst nur Römer 6, Vers 11 leben. Ja, aber das war das, was er gepredigt hat, aber nie erlebt hat. Und dann sagt er eines Tages so, Gott, wenn du mir das nicht zeigst, ich krieg das nicht hin, dass ich, und da kommt wieder das Ich, mich für tot halte, tot, mich, wahrscheinlich ist eher gemeint, die Vorstellung, dass ich mich selber töte, das, was da an negativen Dunklen in mir ist. Und er war ein glänzender Prediger. Und er kam an den Punkt, er sagte, wenn ich das nicht verstehe, das scheint ja so wichtig zu sein, wenn du mir dafür nicht die Augen öffnest, dann wechsle ich den Beruf. Es hat eine Weile gedauert und eines Morgens, als er still darüber nachdachte, lenkte der Heilige Geist ihn und öffnete ihm die Augen. Und von dem Mann wusste er, dass nicht er das mit seinem Glauben bewerkstelligen musste, sondern dass Gott es als Fakt, exklusive Tat, eine exklusive Tat Gottes getan hatte. Und dass er sich einfach darauf einlassen darf und einfach kapitulieren und sagen, Herr, ich pack das christliche Leben nicht. Also es tut einfach so gut, solche Leute zu haben und in die Geschichte des Volkes Gottes auch. Es ist wichtig, dass wir nicht geschichtsvergessen sind, sondern dass wir sehen, da ist etwas, was haben viele, viele Hudson Taylor. Wenn man hier auch über seine Geschichte, wie er auch verzweifelt versuchte, den Glauben aufzubringen. Er versuchte, den Glauben aufzubringen. Das war sein Fehler, das wusste er nicht. Um das, was in Christus an Fülle ist, sich anzueignen. Versuch das mal mit deinem Glauben. In eigener Kraft, es geht nicht. Also bei mir geht das nicht. Ich komme manchmal in Situationen rein, da bin ich so unter Druck, da bin ich so in, wird es so, also ich möchte das nicht übertreiben, aber da ist es einfach so. Mitten in der Nacht oder irgendwo, wenn man nicht ganz wach ist. Und dann denkst du, wie war das nochmal? Ah, das klingt doch schräg, gestorben und auferstanden. Und dann spürst du, wie sehr du den Heiligen Geist brauchst. Also es scheint, so wie es in der Heiligungsbewegung dann auch herausgefunden worden ist, und ich bin so dankbar für Leute wie den Konrad Max Gille, der in seinem Buch das so deutlich beleuchtet. Und wie gesagt, den Hans Joachim Eckstein und andere, die uns da mitnehmen. Sodass wir die Muße haben, zu den Füßen Jesu auch zu sitzen und uns von ihm und dem, was er kann und was er getan hat, dafür die Augen öffnen zu lassen und dann zu erleben, da geschieht etwas auf geheimnisvolle Art und Weise. Preist den Herrn. Also der Fehler, der hier von ihm beschrieben wird, den er dann entdeckt hat, von dem er auch ganz ehrlich am Ende sagt, das finde ich auch so schön, wie ich mich kenne, werde ich das wieder vergessen. Es entzieht sich, weil es eine geistliche Dimension ist, wo wir immer wieder den lebendigen Herrn und sein Reden selber brauchen, so wie das tägliche Brot. Dass er uns diese Speise gibt und dass er uns erinnert, wer da in uns Wohnung genommen hat. Der Fehler liegt gerade darin, dass ich versucht habe, wie er hier sagt, dass ich etwas von mir erwartete, das du gar nicht von mir gefordert hast. Dass ich etwas erkämpfen wollte, was ich schon längst hatte. Und du bist mir nicht nur 9 oder 99 Schritte entgegengekommen, damit ich jetzt den einen Schritt tue, nämlich den Glaubensschritt, und das ergreife. Und ich kann mich noch an die Botschaften und die Tagungen erinnern, wo ein feuriger Prediger, und ich selber war auch unter ihnen, und nun kommt nach vorne, und ihr werdet never ever, das war so eindrücklich, never ever, denkst du. Ja, man war da vorne, ließ sich die Hand auflegen und 2, 3 Stunden später war schon das Alte wieder da. Also im Gefühl. Wenn man müde war. Wenn eine Blähung da war. Irgendetwas nicht stimmte. Wetterumschwung. Oder was auch immer. Und dann zu entdecken, er ist nicht nur 99 oder 9 Schritte auf uns zugekommen und jetzt kommt alles, hängt alles von dem einen Schritt ab. Nein, er ist alle Schritte. Alle Schritte. Wir werden nicht dazu kommen, denn Epheser 2, ich habe den noch als Text mit reingenommen, aber da heißt es, ihr wart tot. Was kann ein Toter für einen Schritt tun? Lazarus zum Beispiel. Komm raus! Ja, du musst gehorsam sein, Lazarus. Du musst es im Glauben ergreifen. Ah, das Wort Gottes ist viel powerfuler, viel kraftvoller, als wir es uns denken. Der braucht nicht unsere Mithilfe für diese Dinge, sondern wenn Gott redet, dann geschieht es. Er wacht über dem Wort, damit es geschieht. Sein Wort hat eine wunderbare, lebendig machende Kraft. Ihr wart tot in euren Sünden, aber jetzt seid ihr mit ihm zusammen lebendig gemacht. Nicht nur das, ihr seid mit ihm zusammen in die Himmelswelt versetzt, damit wir nun miteinander jeden Schritt tun können. Miteinander jeden Schritt tun können. Und wir nicht den Herrn bitten, unsere Vorstellung von geistlichem Leben, das wird ja durch viele verschiedene Dinge, wird das Bild, ändert sich das Bild oder wird es geprägt, sondern dass wir uns einfach offen halten für seine Pläne mit uns. Und die können ganz, ganz einfach sein. Ich meine, Gott hat Humor, hat er gesagt, gell? Ihnen auf einer Telekom, bei der tollen Telekom ist er derjenige, der die Beschwerden annehmen darf und den Menschen Rat geben. Ich finde das super. So hat jeder seine Geschichte, so hat jeder da, wo Jesus hinkommt und wo Jesus ansetzt. Und wo wir erleben dürfen, im täglichen Leben, ganz einfach entspannt. Wenn wir uns diese Liebe bewusst sein, die in uns wohnt, der die Liebe ist, dann werden wir anders und entspannt sein und nicht denken, ich sollte mehr, ich müsste mehr, meinen geistlichen Impuls mir fühlen. Nein, heute bin ich nicht so gut drauf, heute können keine Wunder geschehen, heute bin ich unpässlich, das geht nicht. Nein, wir sind einfach entspannt, egal wie wir uns fühlen. Und wir lächeln einfach mal Leuten an, zwinkern ihnen zu. Die sind völlig überrascht. Draußen in Villingen oder wo auch immer, in Freiburg oder wo wir gerade unterwegs sind. Völlig überrascht. Denn die spüren. Übrigens, die Leute spüren auch, wenn eine Gemeinde drauf aus ist, zu wachsen. Gell? Das ist nicht sehr positiv. Also natürlich unter uns Christen, Insidern, ist das sehr positiv verbucht. Das ist richtig, das ist gut, das ist auch gut. Aber die Leute spüren, ob sie bekehrt werden sollen und hinzugefügt werden sollen, damit die Sache läuft und damit der Pastor gutes Gefühl hat und die Gemeindeleitung auch, oder ob es um die Menschen wirklich selber geht. Das spürt man in dem Bruchteil einer Sekunde. Das ist ganz komisch. Der, ich komme jetzt nicht drauf. Bekannter, ja, jetzt bin ich zu müde. Pastor hat darüber ein Buch geschrieben. Ja, okay. Ihr Lieben, tut es nicht gut, einfach zu entspannen, einfach zu wissen, Jesus ist da. Egal, wie ich mich fühle, egal, was ist, er wird das gute Werk vollenden, was er begonnen hat. Es ist nicht ein neuer Schritt, etwas Neues, was wir noch brauchen, sondern mit ihm das Bewusstsein, die vertiefte, die Erkenntnis, das Erkennen, er ist da, er hat alles getan, er wird es weiter tun. Der religiöse Mensch, das ist jetzt ein Zitat von Wolfram Kopfermann, den ich euch übrigens auch empfehlen kann. Er liegt bei mir auf dem Nachttisch. Ich komme ohne ihn nicht aus. Das ist halt so, ich schäme mich vielleicht. Oder ne, ich schäme mich nicht, dass ich so jemand bin. Der religiöse Mensch, das fromme Fleisch, möchte sich nicht beschenken lassen. Wir möchten mitarbeiten, uns einsetzen, uns Mühe geben, Vorsätze fassen, unsere eigenen Möglichkeiten ins Spiel bringen. Es ist so schwer, die eigene Ohnmacht in geistlichen Dingen praktisch zuzugestehen. Denn ich meine, diese Leidenschaft, von der Gott träumt, dass sie in seinem Volk sichtbar wird, diese radikale Liebe zu ihm, zueinander, aber besonders auch zu Feinden. Bitte. Wer in aller Welt kriegt das mit seinen menschlichen Anstrengungen zustande? Und wenn wir uns im Sturm ängsten, dann ist das nicht verständlich nach Jesu Urteil, sondern heidnisch und kleingläubig. Also er attackiert da nicht uns, sondern er attackiert den alten Menschen. Er attackiert die falsche religiöse Vorstellung, dass wir das könnten. Nein, das können wir nicht. Nur wer Gottes Ansprüche an seine Kinder auch und gerade im neuen Bund notorisch herunterspielt, kann sich einbilden, er könne ihnen mit einigem guten Willen, wenn auch unterstützt durch den Heiligen Geist, das ist ja mal das Fromme. Ja, Heiliger Geist, du weißt ja und ich brauche deine Hilfe. Aber so geht's nicht. Das ist ja dann meine, ich bin es, der da im Mittelpunkt steht und sein Leben lebt. Und der Herr soll dazu sein Amen geben. Irgendwann sollte uns aufgehen, dass nur einem das neue, geistliche, muss verstehen, Leben gelingen kann, nämlich dem Heiligen Geist oder Jesus in uns. Melden Sie immer wieder deswegen vor Gott Bankrott an. Ich kann, ich schaffe das nicht, Herr. Das ganze christliche Leben ist eine Überforderung für den natürlichen Menschen. Gottes Standards sind einfach so hoch, dass nur der, der sie gegeben hat, sie auch in uns erfüllen kann. Meine Schwäche, meine Unfähigkeit ist für Gott kein Hindernis, ist das nicht gut, sondern der eigentliche Raum seines Wirkens. Das ist das genau das, was Menschen wie in Paulus, wie Küttner, wie andere Leute erlebt haben. Es braucht ein gewisses Scheitern, ans Ende kommen. Erkennen, wie schwach wir sind. Ein Ja finden. Das nicht als eine Makel, als eine Schande, sondern als eine Chance zu sehen. Hier gilt die Wahrheit von 2. Korinther 12, 9. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Herr, dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass du uns das immer wieder neu buchstabierst und erklärst. Und unsere Augen von uns selber weglenkst zu dir, in dem das alles schon enthalten ist. Auch der Glaube. Wenn uns der Glaube fehlt, dann dürfen wir wissen, in dir ist auch dieser Glaube, der im Sturm schlafen kann. In dir ist diese Liebe. Du verkörperst sie, die auch die Feinde, die dich ans Kreuz genagelt haben, mit Augen anschaut. Der Liebe und der Versöhnung und der Vergebungsbereitschaft und mit Augen, die gesehen haben, dass dein Leiden und dein Sterben nicht umsonst ist, sondern unendliche Frucht hat für die Ewigkeit, verwandelte Menschen. Und wir sind so froh, Herr, ob wir das nun gerade gut verstehen oder nicht verstehen, oder es uns völlig crazy ist im Augenblick, du liebst uns. Und du wirst uns nicht fallen lassen. Wir danken dir. Und wir danken dir, dass der Tisch gedeckt ist. Und dass du uns einlädst, von dir in uns aufzunehmen, von dir zu essen.